Wir begrüßen alle Leichtschreiber zur Folge 151 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch, aufgenommen am 15. September von Karl Voigt und Ralf Hersel. In dieser Folge sprechen wir zum zweiten Mal über leichtgewichtige Auszeichnungssprachen. Hallo Karl!
Hallo, grüß dich.
Ich habe gesagt zum zweiten Mal, weil wir haben am Freitag schon aufgenommen und das ist technisch alles völlig schief gegangen aus unbekannten Gründen und deshalb versuchen wir es heute nochmal und wir drücken uns gegenseitig die Daumen, dass wir dieses Mal eine saubere Aufnahme haben. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen und was der Karl so macht, kurz Hausmitteilungen. Ich hatte es neulich schon am Mittwoch geschrieben, dass die Podcast-Folgen nicht mehr zwingend wöchentlich kommen, weil immer irgendwas dazwischen kommen kann, Ferien, keine Vertretung, kein Thema gefunden. Unser Ziel ist aber dennoch, jede Woche Mittwoch eine Folge zu senden. Aber wenn mal eine ausfällt, dann grämt euch nicht. In der nächsten Woche kommt dann bestimmt wieder eine. Karl, herzlich willkommen. Magst du kurz erzählen, was du so machst, wer du bist?
Gerne. Also mein Name ist Karl Voigt, ich lebe in Graz im schönen Süden von Österreich, bin 50 Jahre alt. Mein beruflicher Background ist IT, IT Security und auch etwas PIM, also Personal Information Management, das ich in Form einer Doktorarbeit im Bereich von lokalem Dateimanagement mit Stichwörtern und Navigation machen durfte. Aber das heutige Thema hat weniger mit meinem beruflichen Background zu tun als mit meinen privaten Interessen. Das wären beispielsweise eben Personal Information Management, freie Software, Emacs, Fahrradfahren, Dezentralisierung, Security, Privacy. Und über solche Themen blogge ich gerne, halte gerne Vorträge, halte Workshops und Lehrveranstaltungen und bin auch gerne zu Gast in Podcasts wie deinen.
Ja, prima. Falls ihr mehr über den Karl Voigt wissen möchtet, der hat unten in den Shownotes, in den Quellenangaben, seine halbe Biografie hingeschrieben. Da findet ihr sehr viele interessante Links zu dem, was der Karl macht. Du hast gesagt, PIM gehört zu deinen Hauptinteressen. Magst du kurz erklären, worum es bei Personal Information Management geht?
Ja, natürlich. Das ist auch eine wichtige Frage, die es zu klären gilt, weil es gibt viele verschiedene Interpretationen von Personal Information Management. Also manche Leute meinen darunter, das ist ausschließlich der eng umfasste Bereich mit Notizen, Kalender, To-Dos und Kontaktverwaltung. Aber ich halte es mit einer breiter gefassten Definition. Für mich ist Personal Information Management alles, was mit der Organisation von mir selbst und meinen Daten zu tun hat.
Mhm. Genau, und du hast auch einige Anwendungen geschrieben, ne, die du auch verlinkt hast.
Ja, genau. Also ich betreibe das seit meiner Dissertation nebenbei als Hobby weiter. Und da habe ich hauptsächlich mich als Forschungsobjekt. Das heißt, ich kümmere mich sehr gern um meine eigenen Anforderungen. Und wenn ich dann in den frei verfügbaren Lösungen keine finde, die mir zusagt, dann habe ich auch ab und zu die Motivation, ein Werkzeug selber zu programmieren, was einen Workflow so implementiert, wie ich ihn mir vorstelle.
Ich weiß von dir aus der letzten gescheiterten Aufnahme, dass du auch mal mit Filofax unterwegs warst. Gehört das auch zum PIM?
Ja, also ich mache ja schon PIM schon länger, als ich gewusst habe, dass das ein Forschungsobjekt ist oder dass das einen Namen hat. Also in der Schule beispielsweise war ich schon einer der organisiertesten weit und breit. Also ich hatte immer alle Notizen zu allen Stundenwiederholungen, wer wie oft drankommen ist und konnte mir dadurch ausrechnen, wann es Sinn ergibt, dass ich wieder mal was lerne, weil der Lehrer wahrscheinlich eher auf meinen Namen kommt oder bei einem Filofax, den ich gern verwendet habe, habe ich mir meine Einlageblätter selbst gestaltet und ausgedruckt, sodass sie meinen Vorstellungen entsprochen haben.
Ich erinnere mich an die 90er Jahre im Studium, da liefen eine kleine Gruppe, die lief mit dem Helfrecht-Organisationssystem rum. Das war so ein bisschen Konkurrenz zu Filofax. Da hatten alle sehr schöne lederne Mappen mit ihrem Namen in Tiefdruck aufgedruckt und halt die Sammelbänder für die Einlegeblätter und ja, sehr schöne Zeit. Bisschen aus der Zeit gefallen. Also, ich weiß nicht, ob heute noch jemand eine Papieragenda verwendet.
Also ich denke, dass das nach wie vor aktuell ist und in den letzten Jahren sogar eher ein Revival erlebt hat. Also im Zuge von den Leuten, die dann von den diversen Softwareprodukten und Handy-Apps irgendwie abgekommen sind und sich dann vermehrt wieder auf Papier organisieren. Da gibt es dann auch noch die Anschlussgruppe von den Leuten, die dann wieder mit Füllfeder schreiben und so weiter. Also ich glaube, dass das durchaus noch immer Menschen findet, die sich dafür begeistern können, ja.
Ja, stimmt. Ab und zu sieht man Leute mit so einem, wie heißen die, Moleskine-Notizbuch, wo man so ein Gummi am Rand drum machen kann, rumlaufen. Ja, sehr retro und sehr, sehr entschleunigt. Gefällt mir auch. Ja, aber kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich zu den Auszeichnungssprachen. Das in der Überschrift von dieser Folge steht OrgDown, da kommen wir später drauf, was es damit auf sich hat. Aber vielleicht mal so generell Auszeichnungssprachen, was ist das überhaupt, was versteht man darunter? Also ich kenne sowas wie Markup und Markdown, was da schon ein Unterschied ist. Wir haben im Titel, ist die Rede von leichtgewichtigen Auszeichnungssprachen. Karl, kannst du da mal so einen Überblick geben, was es mit den Auszeichnungssprachen auf sich hat?
Gerne. Also im Prinzip sind Auszeichnungssprachen im Allgemeinen einfach nur vordefinierte Muster, in welcher Art und Weise man Informationen, in dem Fall halt digital, festhält. Manche kennen das vielleicht, wenn sie sich die Webseiten angeschaut haben, also den Source-Code einer Webseite, dann sieht man halt eine Auszeichnungssprache, die nennt sich HTML, mit diesen spitzen Klammern vor und nach den jeweiligen Elementen. Dann gibt es noch andere Auszeichnungssprachen, also manche haben vielleicht schon mal mit LaTeX zu tun gehabt, wenn sie eine Masterarbeit geschrieben haben oder irgendetwas Wissenschaftliches, das ist dann eher verbreitet. Das sind Beispiele von Auszeichnungssprachen, die weniger leichtgewichtig sind, im Sinne von, da braucht es schon ein bisschen mehr zum Tippen. Und nicht jede oder nicht die Mehrheit der Buchstaben, die man am Bildschirm sieht, ist dann halt Teil von der Information, die man eigentlich nur auszeichnen möchte. Das heißt, die leichtgewichtigen Auszeichnungssprachen, die konzentrieren sich nicht darauf, alles und jedes in Form von einer Auszeichnung zu markieren, sondern sie konzentrieren sich auf das Wesentliche. Also wie schreibt man eine Überschrift, wie gestaltet man einen Link mit einer Beschreibung, wie macht man Auflistungen und so weiter. Dafür sind leichtgewichtige Auszeichnungssprachen hier. Und die ursprüngliche Idee war ja auch, dass man das nicht unbedingt verwendet, indem man dann ein anderes Dokument generiert, sondern dass man beispielsweise auch E-Mails so formuliert, ohne dass das jetzt von einem Computer gelesen wird, sondern von einem anderen Menschen.
Das finde ich eine interessante Einsicht von dir, die ich so noch gar nicht hatte. Also ich habe viele Markdown-Editoren schon verwendet. Die hatten dann häufig so ein linkes und ein rechtes Panel, also einen Schreibbereich, wo man dann links in der Auszeichnungssprache schreiben konnte und rechts wurde das dann zeitgleich gerendert. Also aus dem Sternchen wurde dann ein Punkt und aus zwei Hashtags vor dem Text wurde dann ein Titel zweiter Ordnung und so weiter. Und was du aber jetzt sagst, ist, dass die leichten Auszeichnungssprachen so leicht sind, dass man auf das Rendering, also die Übersetzung, gar nicht angewiesen ist, sondern sie so stehen lassen kann, wie sie sind und dass sie dann trotzdem noch lesbar sind.
Natürlich. Also wenn man dann in der weiteren Folge auf die Tools zu sprechen kommen, das ist natürlich ein legitimer Use Case, dass man halt aus den in einer leichtgewichtigen Auszeichnungssprache formulierten Text dann etwas anderes macht. Entweder ein PDF-Dokument oder eine Webseite oder sogar ein DocX-Dokument. Da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten. Aber das ist ja nicht der einzig legitime Use Case für eine Auszeichnungssprache. Das heißt beispielsweise in meinem Knowledgement ist und bleibt, würde ich mal sagen, 99% plus von diesen Texten, die ich in einer Auszeichnungssprache schreibe, in der Form erhalten und wird niemals in ein anderes Format umgewandelt. Und wenn man ein bisschen mehr Übung hat mit einer bestimmten Auszeichnungssprache, dann ist das auch etwas, was man ganz normal lesen, also dann geht einem dieses fehlende, du sagst Rendering, also diese Umwandlung in irgendetwas grafisch Ansprechenderes, das fehlt einem dann gar nicht. Und in anderen Tools, die ja nicht einmal einen besonderen Support für so eine Auszeichnungssprache haben, also die meisten Mail-Clients beispielsweise, die haben keinerlei Support für irgendeine leichtgewichtige Auszeichnungssprache, aber trotzdem kann man das dann verwenden. Man kann es auch in einfachen Textdateien verwenden, man kann es in einfache To-Do-Listen verwenden und da braucht es jetzt nicht unbedingt eine HTML-Repräsentation oder etwas anderes.
Mhm. Voraussetzung dafür, dass das funktioniert, ist aber eben die Leichtigkeit der Auszeichnungssprache. Weil ich glaube, niemand möchte eine E-Mail im reinen HTML-Code lesen müssen.
Ja, das Lesen ist vielleicht sogar noch das geringere Problem. Ich glaube, die meisten Menschen würden eher das Schreiben boykottieren. Also ich selbst würde mich auch weigern, in einen XML-Dialekt oder in einen HTML oder was auch immer Texte zu schreiben, wo es einfach nur darum geht, dass mein Gegenüber meinem Text grundlegend folgen kann und weiß, oho, das habe ich jetzt als Link aufzufassen oder das soll jetzt eine Auflistung sein oder das soll jetzt ein neues Kapitel sein. Das sind die Dinge, die man damit transportieren möchte.
Ich bin vor Monaten auf den Karl aufmerksam geworden über einen Artikel, der hieß irgendwie Markdown ein Desaster oder so ähnlich. So ist der Kontakt zwischen uns zustande gekommen. Bevor wir zu den Gründen kommen, warum Markdown ein Desaster ist oder vielleicht auch jetzt schon, ich glaube, der Grund ist, dass es zu viele verschiedene Syntaxen für Markdown gibt. Wie ist das?
Ja, genau. Also der Grund, warum ich diesen Blogartikel geschrieben habe, ist, dass ich in vielen, vielen Diskussionen drauf gekommen bin, dass die Leute noch nicht so ganz verstanden haben, dass halt Markdown nicht Markdown ist. Also das wäre alles überhaupt kein Problem, wenn es eine Definition von Markdown gäbe und jeder Text, der in der Syntax-Auszeichnungssprache Markdown geschrieben ist, kann mit einem Werkzeug, das wiederum Markdown als Input akzeptiert, weiterverarbeitet werden. Aber das ist leider Gottes nicht der Fall. Also meiner Meinung nach ist der Grund darin, das liegt in der Geschichte von Markdown. Markdown ist 2004, glaube ich, ursprünglich definiert worden. Und da gab es einen Blogartikel, einen berühmten, wo eben die Syntax vorgestellt wurde. Und da war, wie gesagt, noch nicht einmal der Fokus daran, dass es hier ein Tool gibt, das es verarbeitet, obwohl ein Perl-Programm beigelegt war, das das interpretiert. Aber man merkt beispielsweise auch schon in der mehrfachen Definition von Überschriften und anderen Elementen, dass nicht der Fokus war einer automatisierten Weiterverarbeitung, also nicht ausschließlich, sagen wir mal so. Und das Zweite, was da ebenfalls mit eine Rolle gespielt hat, ist, dass die Anzahl der Syntaxelemente, die in der ursprünglichen Definition von Markdown definiert wurden, sehr überschaubar war. Das hat den Vorteil gehabt, dass die Leute es wahnsinnig einfach für ihre Zwecke adaptieren haben können, weil diese ein Dutzend Syntaxelemente, die hat man sich rasch einmal gemerkt. Und da hat es immer mehr Tools gegeben, die dann Markdown als ihr Standard-Dateiformat dann auch verwendet haben. Was eine super Idee ist, aber den Nachteil gehabt hat, wenn jetzt so eine Software den Bedarf festgestellt hat, über diese geringe Anzahl von Syntaxelementen hinaus gibt es auch noch Bedürfnisse für andere Dinge, dann wurden sie kreativ. Um hier nur ein paar Beispiele von den Syntaxelementen zu nennen, die im ursprünglichen Markdown nicht definiert worden sind. Das ist, wenn man etwas beispielsweise unterstreichen möchte, etwas hoch oder tief stellen, etwas schräg stellen, etwas durchstreichen oder dann andere Elemente wie zum Beispiel Tabellen oder irgendwelche Checkboxen, Tasks oder Statusschlüsselwörter zum Tracken von To-Dos und Aufgaben. Es gab keine Metadaten, es gab keine Kommentare, es gab keine Stichwörter oder Tags, es gibt keine Prioritätsauszeichnungen, es gab keine Referenzen auf andere Syntaxelemente oder so erweiterte Syntaxelemente wie Zeitstempel oder Datumstempel. Der Ausweg in der ursprünglichen Markdown-Definition war allerdings, dass die Leute, die das definiert haben, gesagt haben, okay, alles, was du brauchst und wo du dich hier nicht zurechtfindest im Sinne von, du findest ein Syntaxelement nicht, das dir abgeht, dann mach es in HTML. Und wenn wir halt in die HTML-Ebene gehen, dann verlassen wir wieder die leichtgewichtigen Auszeichnungssprachen und glaub mir, du möchtest nicht mit der Hand eine Tabelle in HTML machen.
Nee, das möchte man nicht. Wenn du die ursprüngliche Syntax ansprichst, dann meinst du die Definition von John Gruber?
Genau.
Ja, und dann in den Shownotes findet ihr auch noch weitere Beispiele, also zum Beispiel Pandocs Markdown, GitHubs Markdown Syntax, Common Mark, was wohl die Idee hatte, das Ganze zu vereinheitlichen. Dann gibt es noch Multi-Markdown und bestimmt noch viele weitere Dialekte. Was mich interessieren würde, ist, haben denn diese weiteren Syntaxen die ursprüngliche Syntax nur erweitert oder auch die bereits definierten Basiselemente verändert?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde mir behaupten, es hat fast niemand einen Überblick über diesen Zoo von diesen Dutzenden von Markdown-Dialekten. Das zeigt sich auch in dem Markdown-Monster. Das ist ein Werkzeug, das man im Internet leicht findet. Wir haben es, glaube ich, auch verlinkt. Das in dem Fall 24 Varianten von Markdown unterscheidet. In den meisten Fällen ist es so, wie du angesprochen hast, haben halt irgendwelche Softwareentwickler die fehlenden Elemente selbst erfunden und sozusagen die Syntax nur erweitert, aber der Kern ist nach wie vor gültig. Es gibt aber auch Markdown-Varianten, die beispielsweise diese mehrdeutigen Definitionen der Überschriften vereinfacht haben und diese Hash-Auszeichnung von Überschriften dieser mit Gleichheitszeichen unterstrichenen Überschriften bevorzugt haben. Und dann wäre beispielsweise hier auch ein Fall, wo eine Überschrift, die im Original Markdown gültig erkannt worden wäre, in diesem Markdown-Dialekt plötzlich keine Überschrift mehr. Das heißt, all diese Standardisierungsaktivitäten, also das Wichtigste wäre dann beispielsweise Common Mark aus meiner Perspektive, haben leider Gottes nicht dazu geführt, dass halt diese Varianz zurückgegangen ist, sondern leider Gottes war dann halt eine Common Mark eine weitere zusätzliche Markdown-Variante von vielen anderen und hat die Situation nicht großartig verbessert.
Jetzt gibt es ja diesen bekannten Meme oder Comicstrip von XKCD. Das Bild hast du auch in deinem Artikel über Markdown ein Desaster abgebildet. Viele von euch kennen das vielleicht. Es ist ausnahmsweise aber nicht der einzelne Entwickler in Nebraska, auf dem alles aufbaut, sondern es ist ein Meme, wo zwei Personen sich darüber unterhalten, dass es doch nicht sein kann, dass es auf einem Gebiet 13 verschiedene Pseudo-Standards gibt und die Lösung dafür ist dann, dass sie einen 14. Standard definieren, was die ganze Sache dann natürlich ad absurdum führt, weil man hat danach N plus 1 Pseudo-Standards. Jetzt, du schlägst in deinem Artikel Orkdown als Dialekt oder als Syntax vor. Machst du damit nicht den gleichen Fehler, wie XKCD ihn beschrieben hat?
Das könnte man natürlich meinen, ja. Aber im Fall von einer anderen leichtgewichtigen Auszeichnungssprache, die eben mit diesen Nachteilen von Markdown nicht daherkommt, hat man jetzt nicht das Problem, dass wenn man einen Text in diesem Format geschrieben hat und ein anderes Werkzeug möchte einen Text in diesem Format einlesen, es zu Datenverlust oder Fehlinterpretationen kommt. Also noch einmal, obwohl ich vorhin das betont habe, dass beispielsweise Markdown ja nicht nur dafür gedacht war, dass es von Maschinen gelesen wird, sondern von Menschen, ist das jetzt in dem Fall ein umgekehrtes Problem. Das heißt, solange jetzt ein Text, der in Markdown geschrieben ist, nur von Menschen gelesen wird, aber nicht von anderen Tools, gibt es auch kaum ein Problem, denn Menschen können Markdown wunderbar einfach lesen und die Wahrscheinlichkeit, dass hier etwas grob missverstanden wird, ist quasi null. Die Probleme fangen dann an, wenn man einen Text, der in irgendeinem Markdown-Format geschrieben ist, mit einem anderen Werkzeug weiterverwenden möchte, um daraus beispielsweise eine Webseite zu basteln oder ein PDF zu basteln. Und das eine Markdown-Format ist mit dem anderen Markdown-Format nicht so weit kompatibel, dass es eben zu diesen Problemen kommt. Und weil halt in diesen Textdateien, und im Grunde genommen sind das alles Textdateien, von denen wir da sprechen, nicht explizit drinnen stehen, hallo, ich bin jetzt Markdown-Variante 47 und das andere Tool sagt, hallo, ich brauche einen Text in Markdown-Format 13, dann erkennt man auch nicht das eigentliche Problem dahinter, es sei denn, man hat sehr offensichtliche Fehler im Output. Und daher ist jede leichtgewichtige Auszeichnungssprache besser als Markdown. Da gibt es mehr als nur Markdown und Orgdown, also das möchte ich hier unbedingt betonen. Da gibt es einen großen Zoo von anderen Alternativen, die ebenfalls nicht mit den Markdown-Nachteilen daherkommen. Aber die Auszeichnungssprache, die mir persönlich am besten gefällt, in der Art und Weise, wie sie definiert ist, wie sie funktioniert und wie sie auch ganz außerhalb von irgendwelchen Softwareunterstützungen funktioniert, das ist die Syntax von Emacs Org Mode, also das ist eine Software, die halt mit Textdateien arbeitet. Und der Syntax habe ich 2021 den Namen Orgdown gegeben, weil in vielen, vielen Diskussionen es sich herausgestellt hat, solange man nicht einen eigenen Namen für die Syntax, die komplett losgelöst vom Werkzeug funktioniert hat, verstehen sich die Leute nicht. Weil viele Leute davon ausgegangen sind, wenn man halt einen Text in Orgdown niederschreibt, dann muss man dafür automatisch das Werkzeug Emacs verwenden, was überhaupt nicht stimmt. Also Orgdown funktioniert wunderbar, auch wenn man selbst niemals das Werkzeug Emacs verwenden möchte.
Aber dann reden wir jetzt wieder vom reinen Code, der nicht übersetzt werden soll. Oder meinst du, es gibt diverse Werkzeuge, die Orgdown rendern können?
Also beides. Genauso wie bei Markdown kann man sagen, man kann Orgdown verwenden, wenn man beispielsweise E-Mails formuliert, die dann höchstwahrscheinlich nie von einer Software interpretiert wird. Aber wenn man jetzt einen Text, der in Orgdown geschrieben ist, weiterverwenden möchte, dann funktioniert das wunderbar mit sehr vielen anderen Werkzeugen, wie Pandoc ist eines der wesentlichsten wahrscheinlich, weil das halt so ein Lingua Franca-Tool ist, wo man eine Auszeichnungssprache in eine beliebige andere sehr einfach umwandeln kann. Und soweit ich mich erinnere, kommt Pandoc mit mindestens 5 Unterstützungen für verschiedene Markdown-Formate daher. Also man merkt schon, 5 sind weniger als die 24 von Markdown-Monster. Also auch da gibt es Probleme. Aber es gibt nur eine einzige Unterstützung von Pandoc zu Orgdown. Das bedeutet, wenn man halt einen Text in Orgdown hat und man verwendet das dann mit einem Tool wie Pandoc und verarbeitet es dann weiter, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass alles am anderen Ende so ankommt, wie man es sich vorstellt.
Jetzt, was wir vielleicht noch ein bisschen klarer herausarbeiten sollten, ist denn jetzt Orgdown eine weitere Markdown-Syntax oder ist Orgdown etwas Eigenes, Alleinstehendes?
Also wer halt mit Markdown schon gelernt hat, Texte zu formulieren, der wird kaum Schwierigkeiten haben, Orgdown zu lesen oder zu schreiben. Natürlich, Gewohnheiten ändern ist immer ein eigenes Thema, das ist recht schwierig, das ist mir schon klar, aber sehr viele Syntaxelemente sind ident. Beispielsweise, die Auflistungen kommen gleich daher. Die Überschriften werden halt nicht mit diesen Hashtags eingeleitet, sondern mit Sternen. Das ist jetzt auch relativ rasch zu lernen. Die Links mit Beschreibungen sind aus meiner persönlichen Perspektive deutlich besser gestaltet wie bei Markdown, weil selbst ich, der mit Markdown fast täglich zu tun hat, ich muss ständig überleben, kommen jetzt zuerst die geschwungenen Klammern und dann die eckigen, kommt zuerst die Beschreibung und dann der Url oder umgekehrt.
Ja, also da sagst du
da komme ich ständig durcheinander.
Ich auch.
Und bei, Ja, wunderbar. Und was sagt es über die Syntax aus, wenn jemand, der das täglich verwendet, sich nach Jahren noch immer unsicher ist und im Grunde genommen jedes Mal nachschauen muss oder ein Werkzeug verwenden muss, das einen diese Entscheidung abnimmt?
Es ist eigentlich ein Kardinalfehler einer Syntax, oder? Wenn man in der einen Variante genau das Gegenteil von dem macht, was die andere macht.
Genau. Und das fällt halt mit einer Auszeichnungssprache, die halt besser gestaltet ist. Und meiner Meinung nach ist Orgdon einer der am besten gestaltetsten Auszeichnungssprachen. Deswegen gefällt sie mir auch so gut, auch wenn ich sie nicht im Emacs verwende oder nur in Emacs verwenden sollte. Deswegen gefällt mir Orgdon so gut, weil es auch sehr einfach ist zu lernen und zu tippen. Das heißt, diese Missverständnisse, wie schaut jetzt eine Überschrift aus? Wie gesagt, beim Original Markdown gab es ja schon zwei unterschiedliche Arten, Überschriften zu schreiben. Ich meine, wer kommt auf diese Idee, wenn man halt etwas Großes vorhat, wie eine Auszeichnungssprache, die dann auch womöglich von Maschinen interpretiert werden soll?
Wie ist denn jetzt die Zugänglichkeit zu Orgdon für Anwender und Anwenderinnen, die sagen, ja, das klingt gut, überzeugt mich. Wie nähert man sich dem? Also gibt es beispielsweise die eine Definition im Internet zu Orgdon?
Da gibt es verschiedene Ansätze, wie man an das Thema hinangeht. Also für einfache Fälle genügt es, wenn man sich irgend so ein Tutorial für Orgdon ansieht und dann sieht man halt sehr schnell, wo sind die wenigen Unterschiede zu Markdown, hat es vielleicht der Zeitl neben dem Bildschirm hängen und dann kann man halt die einfachen Syntax-Elemente in sein tägliches Leben schon mal übernehmen. Also das ist relativ einfach zu machen und Übersichten von der Syntax von Emacs Org Mode gibt es zuhauf. Auch auf der Orgdon-Seite, aber nicht nur. Es gibt keine formale Definition von Orgdon. Also die einzig formale Definition von der Syntax von Orgdon ist in der Implementierung vom Emacs zu finden, in der Erweiterung namens OrgMode. Und das ist sozusagen das Original und das unterstützt so gut wie alle Syntax-Elemente, die man sich nur vorstellen kann. Das heißt, es geht auch über das normale Markdown weit hinaus, sodass man selten in der Lage ist, dass man sagt, okay, dieses eine Element, was weiß ich, Fußnote oder, keine Ahnung, Metadaten zu einer Überschrift, das geht mir ab. Ja, also diese Grenze habe ich bei Orgdon für mich persönlich noch nicht gefunden. Das heißt, es ist so weit umfangreich und flexibel, dass man auch die ausgefallensten Workflows mit dieser Sprache umsetzen kann. Wenn man jetzt über den Punkt von den mit der Hand schreiben hinausgehen möchte und ein Werkzeug sucht, wo man halt unterstützt wird, beispielsweise auch das Ausrichten von Texttabellen macht halt in einem 0815 Texteditor, der halt keine Syntaxunterstützung hat, weniger Spaß wie mit einem Werkzeug, das hier wunderbar unterstützend eingreift. Also wer halt in die Welt von der Tool-Unterstützung gibt, der hat auch bei Orgdon die Wahl zwischen mehreren Editoren, wo natürlicherweise, und das ist schon fast by definition so, der Emacs mit seinem Org-Mode das bequemste ist, das es gibt. Und das geht sogar so weit, dass ich behaupte, und man kann mir gerne das Gegenteil beweisen, also ich habe in meinem bisherigen digitalen Leben noch keinen Editor gesehen mit einem Support für eine Auszeichnungssprache, die in die Nähe von der Bequemlichkeit kommt, wie es der Emacs Org-Mode für Orgdon bietet. Also wenn ich mit Markdown-Dateien arbeite, geht mir das täglich ab, dass ich halt kein Werkzeug bis jetzt gefunden habe, das so eine tolle Tool-Unterstützung bietet wie der Emacs OrgMode. Aber es ist nicht zwingend. Ja? Also man kann Emacs OrgMode-Syntax, sprich Orgdon, in jeden Texteditor schreiben.
Also das heißt, der Emacs als Editor, manche bezeichnen ihn auch als Betriebssystem, also Emacs als Editor kennt verschiedene Erweiterungen oder Module und eins davon nennt sich OrgMode, was eben das Schreiben in einer einfachen Auszeichnungssprache respektive in Orgdon unterstützt. Und habe ich das jetzt richtig verstanden, dass es da dann auch eine gerenderte Ansicht gibt, weil worin sollte sonst die Unterstützung bestehen?
Ja, also kommt darauf an, was du mit Rendering bezeichnest. Also wie du schon richtig gesagt hast, der Emacs ist eine Plattform, würde ich meinen, wo es verschiedene Erweiterungen für verschiedene Dinge gibt. Das heißt, ich kann auch, und das mache ich auch, Markdown-Dateien in Emacs schreiben, weil es dafür auch einen eigenen Modus gibt. Aber wenn es mir halt freigestellt ist, dann werde ich natürlich immer Markdown verwenden, weil das halt einfach für mich die weitaus bequemere Sache ist. Und die Unterstützung vom Emacs für Markdown-Syntax kann man sich so vorstellen, dass wenn ich eine Überschrift als solche markiere, dann wird es in meiner Konfiguration, und das kann man sehr unterschiedlich konfigurieren, weil der Emacs sehr flexibel ist, aber in meiner Konfiguration wird es eben farblich hervorgehoben und mit einem größeren Schriftgrad. Ah. Wenn ich einen Link mache mit einer Beschreibung, dann sehe ich halt die Beschreibung und die ist halt dann blau unterstrichen, wie auf einer normalen Webseite oder wie auf vielen Webseiten, und ich weiß, das ist ein Link, und wenn ich halt mit dem Cursor da reingehe, dann kann ich jederzeit auch den URL, der dahinter liegt, ändern. Also im Emacs wird Markdown so gerendert on the fly, dass es eben entsprechende Hervorhebungen entsprechend auch visualisiert, ohne dass es jetzt plötzlich alles grafisch wird. Das heißt, wenn man so möchte, kann ich im Emacs die Vorschau, die du in deinen separaten Fenster hast, direkt bearbeiten. Und weil der Emacs eben so flexibel ist, wie er ist, kann sich das jeder anders gestalten. Das heißt, es gibt Leute, die bevorzugen eher den reinen Text und möchten gar nicht beispielsweise, dass ein Link, eine Linkbeschreibung den URL ersetzt, dann kann man das alles so konfigurieren, wie einem das gefällt. Und dann gibt es andere Leute am anderen Spektrum, da schaut dann der gerenderte Markdown im Emacs mehr oder weniger gleich aus, wie wenn ich ein PDF rendern würde. Also da kann man auch Bilder einfügen, also viele Leute wissen nicht einmal, aber der Emacs ist ja kein reiner Texteditor, der kann ja auch Grafiken darstellen, und deswegen kann man auch wirklich die Bilder, die dann eingebettet sind, direkt darstellen lassen. Man kann Formeln darstellen lassen. Also da gibt es die ausgefallensten Setups, womit die Leute ihr Markdown aufbessern. Mhm.
Genau, also ich fasse hier nochmal zusammen, weil es da bestimmt unterschiedliche Geschmäcker gibt. Also es gibt die Variante, dass man den reinen Code schreibt in einem x-beliebigen Texteditor. Dann gibt es genau das Gegenteil, nämlich What you see is what you get Editoren. Da fällt mir jetzt spontan zum Beispiel Typora ein oder auch der Markdown-Editor in Nextcloud, den wir gerade anschauen, weil da unsere Shownotes drin stehen. Da hat man also nur, wie soll ich das nennen? Rendering passt hier nicht als Begriff, ne? Also eine grafische Darstellung des Codes. Dann gibt es Editoren, die machen beides. Apostroph ist zum Beispiel so einer, Retext ist ein anderer, wo man halt auf der einen Seite den reinen Code hat und auf der anderen Seite die grafische Umsetzung davon hat. Und dann gibt es noch das, was der Karl gerade erwähnt hat, wie es dann im Emacs Org Mode dargestellt wird. Dann hat man so ein Zwischending. Also man hat eine leichte grafische Umwandlung, die aber jetzt nicht dem entspricht, wenn man ein PDF daraus generieren würde. Aber du hast es ja gerade schön gesagt, die Überschriften erscheinen dann zum Beispiel in einer anderen Farbe und in einem größeren Schriftfont, sodass man auf den ersten Blick sieht, aha, das ist eine Überschrift. Habe ich das so richtig zusammengefasst vom Tooling her?
Das war jetzt eine super Zusammenfassung, die werde ich dir wahrscheinlich einmal klauen und selber mal festhalten, weil das finde ich gut. Was ich vergessen habe zu erwähnen, ist, dass das ja beim Emacs nicht da stehen bleibt bei dem, was du gerade gesagt hast, sondern auf einem Shortcut für den Export von dem Text kann ich aus dem Markdown, das ich im Emacs habe, jederzeit irgendetwas anderes machen. Das heißt, mit zwei, drei Tasten habe ich ein PDF, mit zwei, drei Tasten habe ich ein DocX, mit zwei, drei Tasten habe ich ein HTML von meinem Markdown. Mhm. Und das funktioniert auch beispielsweise mit Markdown. Das heißt, wenn ich ein Markdown-Dokument irgendwo abgeben möchte, und ich bin frei mit meiner Toolwahl, dann fange ich damit an in meinem Emacs als Org down und wenn ich soweit fertig bin, dann exportiere ich mein Org dann als Markdown, weil dann muss ich mich persönlich halt nicht mit der Markdown-Syntax beschäftigen, die ich nicht so prickelnd finde.
Ja, ich glaube, das ist aber klar. Also die Möglichkeit der Konvertierung in irgendein anderes Format, die gibt es eigentlich immer. Du hast es gesagt, Pandoc ist da so das Schweizer Taschenmesser dafür. Mir ging es mehr darum, was man während des Editierens des Textes zu sehen bekommt. Also nur um den Schritt des Erstellens. Ja.
Genau.
Gut. Damit sind wir eigentlich am Ende des Themas angekommen. Karl, gibt es noch irgendetwas, was wir vergessen haben, was du gerne noch erwähnen möchtest?
Ja, gerne würde ich erwähnen, die Leute wissen halt oft nicht abseits von Markdown, dass ihre Workflows, die ja wirklich wunderbar sind, also diese Workflows, die von Textdateien ausgehen und dann irgendetwas anderes generieren, die sind ja wirklich Gold wert, dass oft die Werkzeuge, die die Leute verwenden, durchaus auch andere Auszeichnungssprachen als Inputformat akzeptieren, neben Markdown. Das heißt, viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, sind dann draufgekommen, hoppala, wenn ich jetzt von Markdown auf beispielsweise Orgdon oder ASCII-Doc oder eine andere Auszeichnungssprache wechseln möchte, dann muss ich gar nicht viel machen, weil das nächste Tool, das diese Dateien verarbeitet, kann sowohl als auch importieren und weiterverarbeiten. Das bedeutet halt insbesondere, dass halt Leute dadurch ein viel besseres Verständnis von ihren Werkzeugen bekommen und nicht so sehr diese Scheuklappen-Mentalität haben mit das ist Markdown, das muss auf ewig Markdown sein und etwas anderes wie Markdown wird nicht funktionieren. Das ist manchmal durchaus der Fall. Das kommt darauf an, wie flexibel die Werkzeuge sind, das ist mir schon klar. Aber zum Beispiel kann man auch das Organisationstool Logseq sowohl mit Markdown als auch mit Orgdown verwenden, zumindest zurzeit noch. Die sind momentan in einem Umbau und wir haben es schon oft genug erwähnt, Pandoc kann mit ein paar Markdown-Dialekten umgehen, aber genauso mit Orgdown. Also je nachdem, welche Workflows man hat, die soll man auch nicht aufgeben, die sind gut und meistens sind die Werkzeuge viel, viel weit umfänglicher, als man glaubt.
Prima, ja. Schönes Schlusswort, Karl. Ich bedanke mich bei dir für die Teilnahme am Podcast und natürlich für deine Expertise in diesem Gebiet. Und falls ihr Fragen habt oder Kommentare zum Thema leichtgewichtige Auszeichnungssprachen oder auch konkreter zur Orgdown-Syntax, dann sind wir froh, wenn ihr die als Kommentar unter die Shownotes schreibt. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt über Matrix Mastodon oder per E-Mail und wir freuen uns, wenn ihr als Community-Mitglieder bei uns mitmacht, sei das mit geschriebenen Artikeln oder durch eine Teilnahme in diesem Podcast. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Restwoche, dem Karl auch und dann hören wir uns hoffentlich nächsten Mittwoch wieder. Danke dir, Karl.
Danke. Tschüss.